Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und hier Fußballer und Fußballerinnen dabei, alles, was innen steckt, auf dem Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge freue ich mich sehr, denn wir haben hier einen großartigen Gast, eine großartige Gästin hier, und zwar die Johanna Kaiser. Johanna kommt selber aus dem Fußballbereich, hat jahrelang Fußball gespielt, auch Profifußball, war unter anderem Kapitänin bei RB Leipzig, ist mit ihnen auch in die erste Fußballfrauen-Bundesliga aufgestiegen und ist mittlerweile auch im psychologischen Bereich unterwegs, arbeitet an der Universität Leipzig und dort speziell im Bereich der mentalen Gesundheit von Nachwuchs- und Leistungssportlern und Sportlerinnen. Und ja, ist bald auch angehende Doktorin, auch in dem Bereich, also bald auch eine Professorin. Ja, ich freue mich sehr, mit dir, Johanna, heute darüber zu sprechen, über das Thema mentale Gesundheit und da von dir Inputs zu erhalten, die, glaube ich, auch sehr wertvoll sind für verschiedene Zuhörer und Zuhörerinnen, einerseits Spieler, Spielerinnen, Eltern, Trainer. Nimm uns gerne mal mit in deinen fußballerischen Werdegang. Wie kamst du denn ganz grob dahin, wo du heute stehst?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Genau, ich habe angefangen relativ spät tatsächlich, wenn man das so mit anderen Profispielerinnen vergleicht, im Alter von 8 Jahren. Mit dem Fußball damals dann, ich komme ursprünglich aus Halle, habe da bei den Jungs gespielt, beim SV Rotation Halle, großer Weltverein. Und genau, da war ich 4 Jahre, habe noch ein Jahr beim HFC bei den Mädels gespielt mit Zweitspielrecht. Und habe dann sozusagen im Alter von 12 Jahren so richtig mit dem Leistungssport begonnen. Bin mit 12 dann zur 7. Klasse nach Magdeburg gewechselt, war dann da auf dem Sportgymnasium und im Sportinternat. Habe dann da 2014 mein Abi gemacht und für den Magdeburger FFC gespielt. Damals zweite Bundesliga. Das war damals noch aufgeteilt in Nord- und Südstaffel. Und bin dann nach dem Abi nach Hoffenheim gewechselt. Habe dort dann nebenbei meinen Bachelor in Psychologie in Mannheim gemacht und bin dann 2019, also 5 Jahre später, nach Leipzig gewechselt, um dann hier meinen Master zu machen in Psychologie und habe 4 Jahre dann bei RB Leipzig gespielt und dann jetzt vor einem knappen Jahr, also im Sommer 2023, meine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Genau.
Yes. Ja, sehr, sehr, sehr spannend und auch eine geile Karriere und letztendlich auch irgendwie was Schönes, dass du für dich intrinsisch entschieden hast, dass du die Fußballschuhe an den Nagel hängst und nicht dazu gezwungen warst letztendlich. Können wir sicher auch noch darüber sprechen. Jetzt ist ja so dein Expertisenthema die mentale Gesundheit, oder? Und das ist ja auch ein Thema, was viel thematisiert wird. Aktuell habe ich den Eindruck in den Medien oder zumindest immer mehr. Und wo, so wie es dann oftmals ist, bei Themen, die neu oder relativ neu oder neuer in den Kontext rücken, gibt es dann auch viele, sage ich mal, Glaubenssätze oder vielleicht auch Fehlannahmen darüber oder Dinge, die berichtet werden, die nicht ganz so stimmen und so weiter, über dieses Thema. Nimm uns da gerne mal mit, du als Expertin auf dem Gebiet. Wie definierst du mentale Gesundheit?
Also ich würde mich da tatsächlich sehr wissenschaftlich halten. Und zwar ist mentale Gesundheit auf jeden Fall mehr als die Abwesenheit von krankheitswertigen Zuständen oder Symptomen. Das ist ja irgendwie, man unterscheidet ja meistens, okay, bin ich gesund oder krank, aber es gibt schon auch einen Zustand dazwischen. Also wir schauen uns auf der einen Seite an, gibt es irgendeine Symptomatik? Gibt es beispielsweise Ängste oder gibt es ja bestimmte emotionale Verstimmungen? Gibt es Verhaltensauffälligkeiten? Wenn das nicht gegeben ist, muss es trotzdem nicht so sein, dass man gesund ist. Denn Gesundheit ist eher etwas, was mehr als eben Abwesenheit von Krankheit ist, nämlich, dass man sich auch frei entfalten kann, dass man sein Potenzial ausschöpfen kann, dass man sich vor allem wohlfühlt. Also Wohlbefinden ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man das Gefühl hat, man kann seine Lebensaufgaben bewältigen und ist glücklich irgendwie. Und das ist für mich Gesundheit und mentale Gesundheit. Und es gibt durchaus, oder es gab schon lange durchaus auch im Leistungssport einige Annahmen, so wie du es auch gerade beschrieben hast, die sich dann auch relativ hartnäckig halten über viele Jahre, die vielleicht aber gar nicht so richtig sind. Und eine davon ist beispielsweise eben, dass es ganz, ganz lange, jetzt langsam wird das so ein bisschen aufgebrochen und es gibt ein bisschen neuere Blickwinkel darauf, aber ganz lange galt auch in Deutschland noch die Annahme, dass LeistungssportlerInnen eben keine psychischen Erkrankungen haben können und davon gar nicht betroffen sein können, weil sie eben körperlich so stark sind und auch mental ja fit sein müssen, um eben Leistungssport machen zu können. Also auf der einen Seite so eine Selektion, nur die Besten setzen sich durch, nur die wirklich Gesunden setzen sich durch. Auf der anderen Seite auch vielleicht die Annahme, Leistungssport macht einen hart und widerstandsfähig. Deswegen letztendlich die oben ankommen, die können ja nicht krank sein, die können ja nicht betroffen sein. Und das ist etwas, was sich sehr lange gehalten hat und was jetzt eigentlich in Deutschland erst so richtig seit dem Suizid von Robert Enke damals, 2009 war das, seitdem gibt es so ein Umdenken, da wurde das so ein bisschen aufgebrochen und es wurde gesagt, okay, wir sollten uns das vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr anschauen und gucken, was da eigentlich los ist und wie es den AthletInnen eigentlich geht. Und ja, seitdem wird mehr geforscht, seitdem gibt es auch immer mehr Unterstützungsangebote, was total super ist. Und vor allem gibt es ja in den letzten Jahren jetzt, also in den letzten vor allem 2 bis 3, 4 Jahren, immer mehr AthletInnen, die sich auch öffentlich dazu bekennen und sagen, hey, mir geht's nicht gut und ich hole mir Unterstützung und ich bin aber trotzdem total erfolgreich und mache trotzdem meinen Sport weiter, aber beispielsweise nehme ich eben Psychopharmaka, nehme ich Antidepressiva zum Beispiel und zeigen somit, dass ja psychische Erkrankungen auch kein Ende der Leistungssportkarriere bedeuten müssen, dass es aber einfach wichtig ist, sich Unterstützung zu holen und das ist total super, solche Rollenvorbilder und Modelle zu haben. Gerade in der Arbeit dann eben mit jugendlichen LeistungssportlerInnen.
Ja, super spannend. Du hast ja auch schon eine Sache gesagt, ne, dass diese Grundeinnahme da war, vielleicht auch zum Teil immer noch da ist. So jemand, der Leistungssport macht oder im Profibereich spielt, kann ja gar nicht irgendwie psychische Auffälligkeiten haben oder was auch immer. Letztendlich ist es ja so, dass da aber besonders in den Bereichen ja auch hohe Belastungen auf die Sportler, Sportlerinnen einprasseln, ne? Auch immer mehr medial, Social Media und so, das sind ja alles Sachen, die auch noch dazukommen. Und du hast ja auch bis vor kurzem noch selbst gespielt und das hast ja auch am eigenen Leib unter anderem erfahren, ne? Was würdest du sagen, wie würdest du das zusammenfassen? Was gibt's denn alles für Belastungen, für Umstände im Fußball-Business, die aus deiner Sicht jeder wissen sollte, dass die einfach da sind, mit denen man dann eben auch als Fußballer, als Fußballerin umgehen darf?
Es sind viele auf jeden Fall.
Voll.
Ne, gerade, also auf jeden Fall, was ja sowieso permanent da ist und das ist aber auch Sportart unabhängig irgendwie, ist so ein ständiger Konkurrenzkampf, ein ständiger Leistungsdruck, man muss eigentlich immer performen, gerade wenn es dann halt irgendwie in den Profibereich geht, du wirst einfach super schnell aussortiert, wenn du beispielsweise verletzt bist, wenn du mal 2, 3 Monate keine Leistung bringst, du wirst dann ja ersetzt, es gibt dann wen anders, der an deine Stelle rückt und dann wird es halt richtig schwierig, wieder zurückzukommen. Das heißt, du bist eigentlich permanent unter dem Druck, ja, leisten zu müssen. Und egal, wie es dir geht und egal, was gerade neben dem Fußball alles noch ist, das spielt irgendwie keine Rolle, weil letztendlich zählt das, was du auf dem Fußballplatz leisten kannst. Gleichzeitig haben wir natürlich im Jugendalter noch die ganzen Doppelbelastungen, bestehend eben aus Schule und Sport, ne? Das heißt, du hast neben der körperlichen Belastung und diesem ständigen Leistungsdruck im Sport auch noch einen Leistungsdruck in der Schule, musst gute Noten schreiben. Ja, hast da auch einfach ja viel zu tun, Hausaufgaben, Prüfungen, Klassenarbeiten, also macht sich ja auch nicht von alleine. Meistens ist es ja auch so, dass LeistungssportlerInnen einen sehr, sehr hohen Anspruch, einen sehr hohen Perfektionismus haben, der sich dann eben vielleicht auch nicht nur im Sport, sondern eben auch in der Schule zeigt oder auch sonst allgemein im Leben. Also auch Perfektionismus, wenn man zu perfekt sein will, kann eine Belastung sein. Dann haben wir die Möglichkeit, dass man vielleicht gar nicht zu Hause wohnt mehr, sondern eben, wie ich es auch gemacht habe, ins Internat zieht, weit weg vielleicht von den Eltern ist, die Familie nicht oft sehen kann. Das kann im Jugendalter natürlich auch eine große Belastung sein. Dann klar, jetzt mittlerweile kommt es immer mehr dazu, das hast du, glaube ich, gerade auch selber gesagt, so soziale Medien, sozialer Druck, ständiger Vergleich mit anderen, das gehört einfach dazu und dem müssen wir uns oder den müssen sich auch die Jugendlichen stellen. Hinzu kommt, dass auch einfach ein mini kleiner Bruchteil von denen, die vielleicht irgendwie dann auf einer Sportschule sind, wirklich am Ende oben ankommt und ins Profigeschäft einsteigen kann. Das bedeutet, eigentlich muss man sich nebenbei ein zweites Standbein aufbauen, wofür manchmal einfach wenig Zeit ist, weil der Fokus liegt halt auf dem Fußball. Die Identität besteht größtenteils aus dem Sport, basiert auf den sportlichen Leistungen. Wenn man verletzt ist, dann fällt das plötzlich weg. Dann kann der Selbstwert mal ganz schnell sinken, weil man sich so denkt, okay, was kann ich jetzt noch? Wer bin ich jetzt noch? Ich habe immer ganz viel Anerkennung und Wertschätzung bekommen dafür, dass ich so gut Fußball spielen kann und jetzt ist das weg. Wie das mache ich jetzt? Was wir auch sehen, ist, was eine ganz große Belastung ist, ist eben dieser Dropout. Also wenn dann eben dieser Punkt kommt, wo TrainerInnen sagen, okay, du bist zwar ein guter Kicker, aber es reicht leider nicht und wir können dich nicht in die nächsthöhere Jugendmannschaft oder dann eben auch in Profibereich übernehmen, Das ist ein Punkt, wo ganz, ganz viele Jugendliche dann Schwierigkeiten haben und auch depressive Symptome entwickeln, weil eben bisher das ganze Leben nur auf diesem Sport aufgebaut hat und das komplett wegfällt und denen der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Genau, und so, ich glaube, ich könnte noch ewig weitermachen. Es sind einfach ganz viele verschiedene Sachen. Das klingt jetzt so, als wäre Leistungssport generell einfach was total Schlechtes. Das ist nicht so, das will ich jetzt auch vorab einmal sagen. Der Leistungssport gibt einem auch ganz viel und es gibt ganz viele tolle und positive Aspekte daran. Aber man muss sich schon auch einfach bewusst sein, dass da viele Belastungen da sind und das manchmal echt nicht so einfach ist.
Zu 100%. Du hast viele Dinge angesprochen. Einfach mögliche Druckfaktoren, Belastungen. Also ich glaube, jeder, der auch in dem Bereich unterwegs ist, kennt auch viele Dinge, die du angesprochen hast. Der ist ja auch so eine Grundannahme, die auch interessant ist, so noch von damals aus dem alten Denken, so ein bisschen, ja, entweder du bist ein harter Hund und kannst damit umgehen oder halt nicht und dann hast du da auch nichts verloren, so ein bisschen in diese Richtung. Das wissen wir beide natürlich und ich glaube auch so gut wie jeder, der hier zuhört, dass die mentale Verfassung, Persönlichkeit und so weiter natürlich auch trainierbar ist gewissermaßen und auch du ja auch und ihr ja auch in eurer Arbeit viele Ansätze habt, auch präventiv da drauf einzuwirken, die Sportler und Sportlerinnen schon vorab präventiv zu stärken, dass sie bestmöglich mit diesen Dingen umgehen können, oder? Nimm uns da gerne mal mit. Was sind aus deiner Sicht so wichtige Dinge, die du auch, die ihr auch verwendet, die präventiv schon wirken können?
Ich denke, ganz wichtig ist überhaupt erstmal das Gefühl zu haben, über Probleme, über Gefühle, über Themen, die einen beschäftigen, sprechen zu können und zu dürfen. Also schon alleine das überhaupt erstmal aufzuklären und zu entstigmatisieren, dieses Tabu aufzubrechen, das kann schon ganz viel bewirken. Also einfach ein Umfeld zu schaffen, in der Schule, im Training, im Sport, wo es okay ist, darüber zu sprechen, dass es einem auch mal nicht gut geht und dass man vielleicht auch einfach mal einen beschissenen Tag hat und dass man vielleicht auch mal einen Tag lang gar keinen Bock hat, um zum Training zu gehen. Also wo es einfach in Ordnung ist, das auch mal loswerden zu können, weil das, was wir und bestimmt auch viele Jugendliche heutzutage noch eingetrichtert bekommen im Leistungssport, ist halt dieses, ja, du musst halt stark sein, du darfst keine Schwäche zeigen, du musst auf die Zähne beißen. Wir wissen einfach, dass sowas dazu führt, dass ja Probleme irgendwie verdrängt werden, sich selbst ausgemacht werden und das am Ende nur noch zu viel größeren Belastungen führt. So, das heißt, Aufklärung und Entstigmatisierung ist schon mal ein ganz, ganz großer Punkt, der ganz wichtig ist. Genau, und dann geht es eben in der Arbeit mit den Jugendlichen selbst ganz viel darum, erstmal zu sortieren und auch zu validieren, dass da einfach viele Belastungen sind. Welche Belastungen gibt es da? Wo kann man Belastungen vielleicht auch reduzieren? Wo kann man vielleicht Pausen im Alltag schaffen? Wo kann man mal sich mal ein bisschen entspannen? Wie kann ich freie Zeit auch gestalten? Das ist ein ganz großes Thema, glaube ich, heutzutage. Ganz viele Jugendliche hängen auf Social Media ab und kommen dann vielleicht auch in so Negativspiralen, weil sie dann Leute sehen, die vielleicht erfolgreicher sind, die besser aussehen. So, das heißt, diese freie Zeit wird einfach gar nicht sinnvoll genutzt, um vielleicht mal ein bisschen Entspannung und Erholung reinzubringen und da dann gemeinsam sich das mal anzuschauen und zu gucken, okay, wie kann man die Zeit vielleicht besser nutzen? Wie kann ich Stress reduzieren? Was ist überhaupt Stress? Wie kann ich mit Stress umgehen? Oder wie kann ich eben mit Belastungen, die ich in meiner Sportart habe, wie kann ich damit umgehen? Also beispielsweise, wie kann ich mental stärker werden? Wie kann ich meine Leistung eben abrufen, auch wenn ich aufgeregt bin? Wie kann ich mit Anspannung umgehen? Das sind solche Sachen, das würden wir alles jetzt noch nicht unter einer psychischen Erkrankung zählen, wenn Jugendliche sowas berichten, so zumindest, wenn das so isoliert auch im Leistungssport dann vorkommt. Das ist ganz normal. Und wir wissen aber, dass beispielsweise mental starke AthletInnen, also diejenigen, die alle Belastungen und Ablenkungsfaktoren ausschalten können und trotzdem ihre Leistung abrufen können, also unabhängig davon, wie viele Zuschauer im Stadion sind, unabhängig davon, wie das Wetter ist, unabhängig vom Gegner, unabhängig vom letzten Spiel, ob das gut oder schlecht war, trotzdem ihre Leistung eben bringen können. Das ist letztendlich mentale Stärke. Und diejenigen, die mental stärker sind, gibt es Studien dazu, dass die in Stresssituationen weniger dazu tendieren, eben psychisch zu erkranken. Das bedeutet, mentale Stärke ist etwas, was präventiv schützen kann, davor mental zu erkranken. Und dementsprechend sind das Ansatzpunkte, wo wir versuchen, auch den Jugendlichen zu helfen und denen eben sportpsychologische Beratung oder mentales Training zu vermitteln und anzubieten.
Cool. Ja, super. Danke dir auch fürs Mitnehmen bezüglich der Studienlage auch dazu. Ist natürlich auch super spannend, wenn das da mittlerweile auch schon so untermauert ist, dieses Thema. Du hast vorhin oder wo du vorhin gesprochen hast, kam mir so ein Gedanke in den Sinn. Und zwar die Fußballkarriere bei sehr, sehr vielen, das hast du wahrscheinlich auch ähnlich wahrgenommen, mit den ganzen Belastungen und noch nebenbei mache ich noch das und so weiter. Das geht ja auch alles sehr, sehr schnell. Es wird ja immer von Spiel zu Spiel gedacht und es bleibt, wenn man sich die Zeit nicht nimmt, auch sehr, sehr wenig Zeit, gewisse Dinge zu verarbeiten. Und irgendwann, wenn wir gewisse Dinge nicht verarbeiten und dann sich wie beim Computer vielleicht so ein Datensatz aufstaut, ne, und das wird immer mehr und mehr, dann zwingt ja der Körper oder das System, wie auch immer, jemanden dann auch dazu, ja, dann mal Ruhe zu machen, sei es durch einen Schnupfen oder durch andere Sachen und so weiter und so fort. Wie siehst du das bezüglich dem Thema auch Zeit nehmen für sich? Also ist das ein wichtiger Faktor, den jeder Spieler, jede Spielerin gleich mal für sich mitnehmen kann, sich auch genügend Zeit zu nehmen, zu geben, um vielleicht auch gewisse Belastungen und so weiter zu reflektieren, einordnen zu können, vielleicht auch verarbeiten zu können? Wie siehst du das Thema?
Ja, absolut. Ich glaube, das wird häufig unterschätzt und ich glaube, es wird auch häufig wenig in den Zusammenhang gebracht. Aber der Körper und die Psyche hängen halt einfach sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und das bedeutet, wenn ich ständig Stress habe, wenn ich ständig belastet bin, wenn ich nur von A nach B hetze, keine Zeit habe für mich, keine Zeit habe, um mal runterzufahren, dann führt das ganz schnell dazu, dass der Körper eben, das hat neurobiologische Hintergründe, das muss ich jetzt, glaube ich, nicht ausführen, das wird vielleicht ein bisschen zu viel, aber dann ist es ganz normal und biologisch begründbar, dass der Körper reagiert in Form von beispielsweise einer verringerten Immunfähigkeit, also höhere Infektanfälligkeit, wir werden mehr krank, wir können uns nicht mehr so gut regenerieren, das heißt, nach einer anstrengenden Trainingseinheit brauchen wir länger Zeit, um wieder bei unserem Top-Zustand zu sein und uns zu erholen. Wir schlafen schlechter. Wir können auch beispielsweise weniger gut Muskelmasse aufbauen. Also Krafttraining ist teilweise dann einfach wirkungslos, weil der Körper das gerade gar nicht aufnehmen kann. Und Verletzungen werden wahrscheinlicher, Ermüdungsbrüche beispielsweise auch. Wir können uns nicht so gut von Verletzungen erholen. Das heißt, wenn ich verletzt bin und dann Stress habe, weil ich beispielsweise ja unbedingt beim nächsten Spiel wieder dabei sein will oder jetzt halt irgendwie auch Druck vom Verein bekomme, dass ich schnellstmöglich wieder fit werden will, kann es sein, dass das dazu führt, dass ich langsamer fit werde, weil der Körper dieses Stresslevel einfach hat und erstmal damit umgehen muss, diesen Stress zu reduzieren, bevor es sich auf die Wundheilung der Verletzung sozusagen konzentrieren kann. Also das sind Dinge, die sind nachgewiesen, da gibt es viele Studien zu, Körper und Psyche hängen einfach sehr eng zusammen und deswegen ist es so wichtig, auch für die sportliche Leistungsfähigkeit, sich auch mal zu erholen und zu entspannen und sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern.
Super spannend, du hast jetzt schon gesagt, um die mentale Gesundheit zu kümmern, also ein Part dessen, sich um die mentale Gesundheit zu kümmern, ist genau das, ne? Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, mal runterzufahren, umzuschalten von dem Stressmodus, wo der Körper im Überleben ist, hin zu dem Modus, wo der Körper auch wirklich überhaupt die Fähigkeit hat oder die Möglichkeit hat zu regenerieren, wenn wir eben umschalten, in die Entspannung gehen. Ne?
Ja, mega. Absolut. Und auch lernen, selbst zu reflektieren. Selber zu merken, okay, wann geht's mir denn nicht gut, wann brauche ich denn eine Pause? Das ist auch gar nicht so selbstverständlich, dass man das manchmal mitbekommt. Manchmal ist man so in diesem Strudel von Aufgaben, die man irgendwie abarbeiten muss und von einem Tag hetzt man zum nächsten und man hat gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe ganz oft Jugendliche hier, die ich frage, Mensch, wie geht's dir denn, wenn du beim Training bist? Und die sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es beim Training geht, weil ich denke da gar nicht drüber nach. Ich mache das halt, ich habe keine Wahl, ich muss da halt hin. Wie es mir da geht, habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, so ein Gefühl für sich, für seinen Körper zu bekommen, um überhaupt erstmal mitzubekommen, okay, wann geht's mir nicht gut? Wann muss ich irgendwie was ändern? Das ist ganz, ganz wichtig.
Wie hast du das für dich gemeistert, als du noch gespielt hast? Und was ist dann das, was du den Jugendlichen da mitgibst, genau bei diesem Thema?
Ich glaube, dass ich schon immer relativ offen einfach für diese psychologische Perspektive war. Also ich wusste auch schon sehr, sehr früh, dass ich Psychologie studieren möchte, dass das was ist, was mich interessiert, habe mich da schon relativ früh viel belesen auch. Genau, dementsprechend habe ich schon auch versucht, das umzusetzen, viel aber auch einfach über den Kontakt mit Freunden oder auch mit meinen Eltern, die mich mega krass unterstützt haben die ganzen Jahre, einfach viel in den Austausch zu gehen und dann hat es manchmal auch einfach geholfen, dass jemand anderes mir reflektiert hat, hey, du scheinst gerade irgendwie total am Limit zu sein und pass mal auf dich auf, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, nicht, dass das gerade zu viel wird. Und dann kommt man selber ins Nachdenken und denkt sich so, ist wirklich gerade ganz schön viel und vielleicht brauche ich echt mal eine Pause, vielleicht brauche ich mal eine Auszeit. Manchmal braucht man einfach andere Menschen, die einen darauf hinweisen, weil es häufig auch so ist, dass man sich selber denkt, naja, es geht ja allen so. Das ist ja normal. Das muss halt so sein. Es gibt keine andere Option. Und da finde ich es einfach ganz wichtig, da auch zu signalisieren, doch, es geht anders und es gibt andere Möglichkeiten. Natürlich kann man nicht die ganzen Belastungen oder nicht alle Belastungen, die es gibt, einfach wegreden. Die sind ja trotzdem da. Man muss trotzdem zur Schule gehen, man muss trotzdem Arbeiten schreiben, man muss trotzdem zum Training gehen, man muss trotzdem Leistung bringen. Das ändert sich nicht. Aber der Umgang damit, den kann man trainieren und den kann man üben. Und man kann trotzdem auch schauen, wo kann ich mir eben Zeit für mich nehmen und wie kann ich auf mich selber aufpassen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Super wichtige Punkte. Und hier ist dann auch letztendlich ein Balanceakt, ne? Du hast vorhin schon davon gesprochen, dass die mentale Gesundheit für dich auch in deiner Definition nicht etwas ist. Du bist entweder gesund oder nicht, also schwarz und weiß oder die Abwesenheit von Krankheit, sondern dass es auch so einen gewissen, wenn es jetzt mal Mittelpart gibt,
ja,
was eben auch dann damit einhergeht. Ne? Wie geht's dir eigentlich, was ja nicht immer nur ganz klar ist und rational das jetzt so, sondern es ja auch gewisse Zwischenbereiche gibt. Für alle, die gerade zuhören, ne? Das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Aspekt. Was würdest du sagen, weil ja gewisse Umstände, Belastungen und so weiter da sind und es auch dann trotzdem, das ist ja eine Wahrheit, die darf man nicht wegdiskutieren, im Leistungssport dann auch darum geht, trotzdem über Grenzen zu gehen in gewissen Spielsituationen oder was auch immer, ne? Was würdest du sagen, was ist quasi normal und was ist nicht normal? Also ab welchem Punkt, da gibt es sicher auch viele Faktoren, ist vielleicht auch nicht so einfach zu beantworten, aber ab welchem Punkt können jetzt Elternteile oder Trainer ein Verhalten, eine Befindlichkeit als normal in Anführungsstrichen wahrnehmen, als hey, das ist gut, das passt, oder dann eben als vielleicht schon gefährdet oder als ja, das sollte nicht so sein, da sollte dann mal jemand anderes rüberschauen?
Das ist eine sehr gute Frage und es ist individuell natürlich total unterschiedlich, weil jeder Mensch ja ganz andere Belastungen vielleicht aushalten kann. Letztendlich ist es ja auch so, Stress entsteht dann, wenn wir nicht mehr genug Ressourcen, Kapazitäten haben, um mit diesen Belastungen umzugehen. Und manche Menschen haben halt einfach mehr Ressourcen, mehr Kapazitäten, weil sie beispielsweise ein sehr unterstützendes Umfeld haben, weil die Eltern dahinter stehen und keinen Druck machen. Und manche haben aber dieses Glück nicht und haben vielleicht permanent Konflikte zu Hause, was auch eine Belastung wieder ist. Das bedeutet, bei jedem Menschen entsteht Stress an einem ganz anderen Punkt und bei einem anderen Level. Trotzdem gibt es natürlich irgendwie so eine Art Frühwarnsignale, auf die man achten kann als Bezugsperson, als TrainerInnen, als Eltern, wo man ja hellhörig werden sollte und dann so ein bisschen das hinterfragen sollte, okay, woran liegt das und wie kann ich vielleicht auch unterstützen? Brauchen wir vielleicht ja Hilfe von außen, professionelle Hilfe? Das ist sowas, wenn man beispielsweise über längere Zeit, also ich spreche dann so von 2, 3, 4 Wochen, Verhaltensveränderungen merkt, also zum Beispiel sieht, jemand zieht sich zurück, redet nicht mehr so viel wie vorher oder ist plötzlich total aufgedreht und redet gerade ganz, ganz viel. Also einfach Dinge, die Veränderungen sind, die man vielleicht gar nicht erstmal negativ sozusagen interpretieren würde oder im Sinne einer psychischen Belastung, weil es häufig einfach auch so ist, dass gerade LeistungssportlerInnen es einfach sehr, sehr gut können, diese Fassade aufrechtzuerhalten und sich nicht anmerken zu lassen, dass es ihnen eben nicht gut geht. Und deswegen ist es manchmal so, dass die dazu neigen, überzukompensieren und dann eben zu fröhlich wirken oder zu aufgesetzt wirken, was aber eben genauso eine Verhaltensveränderung sein kann, die eben auch ein Frühwarnzeichen ist. Ansonsten sowas wie, wenn Kinder berichten, ich schlafe irgendwie total schlecht zur Zeit, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Wenn man merkt, okay, die sind irgendwie niedergeschlagen, traurig oder berichten ständig irgendwelche Sorgen oder Ängste. Also das können ganz verschiedene Sachen sein. Es kann auch sowas sein, wie, dass der Appetit sich verändert, entweder plötzlich ganz viel oder ganz wenig gegessen wird, dass das Gewicht zu- oder abnimmt. Letztendlich auch sowas wie Verletzungen können auch ein Anzeichen sein für psychische Belastungen, weil sowas dann einfach, habe ich ja vorhin auch erklärt, unter Stress verletzt man sich auch einfach schneller, weil der Körper dann eben nicht mehr ganz so gut funktioniert auch. Und wenn man ständig vielleicht auch krank wird, ne, also wenn man sich so wundert, okay, irgendwie, ich bin dieses Jahr jetzt schon 5-mal krank gewesen, ich kann mir es gar nicht erklären, vielleicht liegt es einfach am Stress und an der psychischen Belastung. Und was noch eine Sache ist, so ein Frühwarnzeichen, was viele erstmal so meistens nicht interpretieren, sind so somatische Beschwerden, also Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, von mir aus auch so Übelkeit oder Schwindelgefühle. Also etwas, was sich sehr körperlich zeigt, wo es aber vielleicht einfach keine körperliche Ursache für gibt, wo der Arzt jedes Mal sagt, ja, wir finden da nichts, du hast nichts so. Aber das ist nicht dass man sich das einbildet, sondern einfach, das ist dann vielleicht ein Anzeichen von sehr starkem Stress oder Belastung. Und letztendlich, ne, ist es total schwierig und echt eine Gratwanderung zu sagen, okay, ist das jetzt was oder ist das nichts? Weil all die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, können natürlich auch ganz normal im Laufe der Pubertät sein, beispielsweise. Natürlich kann man auch im Laufe der Pubertät mal irgendwie zickig sein und sich ständig mit seinen Eltern streiten oder keinen Bock aufs Training haben oder an Gewicht zu nehmen. So, das ist auch ganz normal. Das bedeutet, es geht wirklich darum, da sehr feinfühlig zu sein, zu gucken, okay, gibt es vielleicht verschiedene Anzeichen, was kann ich über die Zeit erkennen und dann auch lieber früher ansprechen als später. Also es ist besser, dann mal zu signalisieren, hey, ich habe beobachtet, du ziehst dich irgendwie zurück, du willst nicht mehr so viel rausgehen, du triffst dich nicht mehr mit deinen Freunden. Gibt es irgendwas, worüber du reden möchtest? Oder gibt es irgendwie gerade was, was dich beschäftigt, was dich belastet? Und wenn der Jugendliche dann sagt, nö, ist alles gut, dann ist es ja auch voll fein. Aber zumindest zu signalisieren, hey, ich achte auf dich und du bist mir wichtig und ich mache mir so ein bisschen Sorgen um dich, weil ich habe das so beobachtet, ne, ohne irgendwelchen Vorwürfen oder sowas zu kommen. Darum geht es gar nicht, sondern einfach nur eigene Beobachtungen zu schildern. Das kann total helfen und dann sehen die Jugendlichen sich auch gesehen und haben das Gefühl, jemand kümmert sich um mich, ist jemand für mich da, ich bin wichtig für jemanden und das kann schon total helfen. Und wenn man sich dann geirrt hat und es ist gar nichts, ist es ja besser, als wenn man zu lange nicht nachgefragt hat und dann ist es schon richtig schlimm.
Ja, großartig. Das ist ja genau der Faktor, den du angesprochen hast. Ne? Beobachten und ansprechen ist dann letztendlich der Key. Ne? Weil genau mit der Botschaft, ne? Ich habe beobachtet, dass das und das, wie geht's dir denn da? Oder was glaubst du selbst, warum ist das so? Und dann kann es ja sein, eben wie du sagst, dass dann der Jugendliche sagt, hey, nö, alles fein. Oder hey, ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass ich halt nicht mehr so laut sein will in der Gruppe, sondern eher ein bisschen entspannter. Ja. Ist ja dann das eine und andersrum wäre es ja dann so, wenn dann der Jugendliche sagt irgendwie, ja, weißt du, ist mir auch schon aufgefallen, aber ich kann auch irgendwie nicht so gut schlafen und das ist noch das. Es kommen so ein paar Faktoren raus, die du gerade benannt hast. Dann ist es ja dann wahrscheinlich wieder so, dass man da was machen kann, ne? Mhm. Oder vielleicht auch sollte. Wie ist das? Also wenn das jetzt so wäre, also ein Trainer, ein Elternteil erkennt so gewisse Faktoren, geht auf den Spieler, die Spielerin zu, spricht das an. Und es ist relativ deutlich, zumindest von dem Feingefühl her, von der Wahrnehmung, dass da was sein könnte, bezüglich vielleicht auch psychischer Gesundheit oder eben dann auch vielleicht sogar einer Erkrankung oder einem Übermaß an Stress für den Moment. Was würdest du da raten? Was ist so der beste Ablauf, wenn dann vielleicht auch jemand zu dir geschickt wird, je nachdem?
Also es hängt von verschiedenen Faktoren natürlich ab. Beispielsweise davon, wollen die Jugendlichen Unterstützung oder bagatellisieren die das selber und sagen, nee, ich will gar nicht und es ist irgendwie alles okay. Gibt's natürlich auch. Wichtig ist, da erstmal gerade als Trainer oder Eltern Unterstützung anbieten, einfach signalisieren, hey, ich bin für dich da, ich will dich gar nicht irgendwie überfrachten damit und ich will dich gar nicht nerven damit und jetzt jeden Tag nachfragen, aber wenn du drüber reden willst, dann bin ich für dich da. Gleichzeitig aber auch schauen, wo sind meine eigenen Grenzen. Ne? Ein Trainer mit einem Kader von 25 Leuten kann nicht für 25 Leute da sein und ist dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr ausgebildet für solche Themen. Insofern da auch eigene Grenzen wahren, auf sich selber achten und dann eben weitervermitteln. Der beste Fall ist natürlich, Trainer merkt das, Jugendlicher sagt, ja, mir geht's irgendwie echt nicht so gut und ich würde ganz gerne mal Unterstützung haben. Dann kommt es nochmal so ein bisschen drauf an, okay, wie alt ist der Jugendliche? Muss man die Eltern mit einbeziehen? Das würde ich niemals machen, ohne den Jugendlichen zu fragen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und manchmal ist es auch okay, die Eltern erstmal außen vor zu lassen. Es kommt so ein bisschen auf das Maß der Beeinträchtigung oder der Belastung an. Wenn es dann natürlich um Themen wie Selbstmordgedanken, selbstverletzendes Verhalten oder sowas geht, das ist natürlich etwas, wo Eltern dann auch mit ins Boot geholt werden sollten. Aber auch da immer transparent. Also ne, es ist wichtig, dass nichts hinter dem Rücken der Jugendlichen passiert, sondern die müssen sich ernst genommen fühlen, müssen ja merken, okay, hier wird nichts, hier passiert nichts einfach ohne mich, sondern ich bekomme alles mit, was passiert und mit mir wird auch alles besprochen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann eben zu schauen, okay, was sind denn entsprechende Anlaufstellen? Also beispielsweise gibt es eben hier in Leipzig das Projekt oder die Initiative, die ich leite, hier LiveNet. Wir haben eine Spezialsprechstunde, das bedeutet, wir bieten Jugendlichen, AthletInnen und auch deren Eltern und Bezugspersonen an, sie erstmal zu beraten, zu schauen, okay, ist das etwas klinisch Relevantes? Ist es also etwas, wo vielleicht Diagnostik gemacht werden sollte, wo vielleicht auch eine Psychotherapie dann sinnvoll wäre? Oder ist es vielleicht eher ein rein sportpsychologisches Problem, ne? Also geht es eher um mentale Stärke zum Beispiel? Ist es gar nichts, was sich jetzt auf andere Lebensbereiche ausweitet, sondern nur spezifisch im Fußball da ist? Dann ist vielleicht eher mentales Training oder sportpsychologische Beratung indiziert. Da könnte man dann sozusagen weiter vermitteln. Darum geht es erstmal. Es gibt weitere Anlaufstellen, jetzt unabhängig von dem hier in Leipzig, wie beispielsweise die Telefon-Hotline der Robert-Enke-Stiftung. Die haben sozusagen so ein Beratungstelefon, wo man sich auch jederzeit beraten lassen kann. Dann gibt es beispielsweise die Initiative Mental gestärkt. Die sitzen in Köln, sind so eine Initiative der Deutschen Sporthochschule in Köln. Die haben auch so ein Beratungs- und Vermittlungsangebot und ein bundesweites Expertennetzwerk im sportpsychologischen und sportpsychotherapeutischen Bereich. Mit denen kooperieren wir auch sehr eng. Also es gibt schon einzelne, wenige bisher noch, aber einzelne Anlaufstellen, wo man dann sich sozusagen melden kann. Ansonsten ist es natürlich auch immer möglich, gerade im Jugendalter zum Kinderarzt zu gehen. Da erstmal, das ist meistens so die erste Anlaufstelle, bevor man irgendwie PsychologInnen aufsucht oder gar nicht so richtig weiß, was von den ganzen Angeboten soll ich denn da jetzt annehmen. Kinderarzt ist immer erstmal auch eine gute Option, der kann das auch abklären und die Symptome so ein bisschen einordnen. Und da muss man einfach weiterschauen, genau.
Danke dir da schon mal für die Aufklärung. Gibt's ja viele Dinge, ja, die du jetzt gerade genannt hast, wo jemand auch direkt Anlaufstellen hat, wenn jemand so etwas erkennt. Lass gern mal noch darüber sprechen, also du hast es schon angedeutet, speziell diese drei Personengruppen, sage ich mal, ne? Der Spieler, die Spielerin selbst, Trainer, Eltern. Starten wir rein mit dem Trainer und Trainerin. Worauf können die Trainer und Trainerin achten?
Also zum einen natürlich auf das, was ich gerade erzählt habe bei den Frühwarnsignalen, ne? Also gibt es irgendwelche Verhaltensänderungen, fällt mir bei irgendwem was auf, spreche ich jemanden an. Das auf jeden Fall. Vorher können aber gerade Trainer und Trainerinnen präventiv schon ganz viel machen, indem sie beispielsweise dazu beitragen, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, ein gutes soziales Umfeld irgendwie im Bereich des Sportkontextes, im Training. Beispielsweise eben dadurch, dass sie selber als Rollenmodell fungieren und das signalisieren, hey, es ist okay, wenn ihr oder ihr dürft gerne oder ich wünsche mir von euch, dass ihr zu mir kommt und mit mir redet, wenn es euch nicht gut geht. Und dann eben nicht die Reaktion ist, ja gut, dir geht's jetzt gerade 2 Tage nicht gut, du bist halt am Wochenende nicht im Kader, sondern eher unterstützend dann, sodass man nicht negative Erfahrungen damit macht, sondern merkt, okay, ich werde ernst genommen, ich bin wichtig und mein Trainer kümmert sich um mich. Das hat natürlich auch Grenzen. Ich weiß, wenn man irgendwie ein Trainer von 25 Leuten ist, von einem Team, das ist nicht so einfach, da jedem gerecht zu werden, absolut. Aber trotzdem eine transparente Kommunikation auf Augenhöhe mit den Spielern und Spielerinnen. Und vor allem auch die Person hinter dem Sportler zu sehen, hinter der Sportlerin zu sehen. Ne? Also nicht nur die Leistung, die auf den Platz gebracht wird, nicht nur den Athleten, die Athletin vor sich sehen, sondern eben auch, was läuft da eigentlich alles nebenbei noch? Was gibt's für schulische Belastungen? Was gibt's für familiäre Themen? Natürlich kann man nicht jeden seiner Spieler oder seiner Spielerinnen 100%ig kennen und immer genau wissen, was da los ist. Aber einfach das Gefühl geben, hey, du bist mir wichtig als Mensch und als Person und ich interessiere mich für dich. Und nicht, wenn du gut gespielt hast, dann mag ich dich und wenn du schlecht gespielt hast, dann finde ich dich scheiße. Das ist häufig das, was bei Spielern und Spielerinnen ankommt und so sollte es halt auf jeden Fall nicht sein. Und ansonsten kann man die psychische Gesundheit fördern, indem man psychologische Grundbedürfnisse erfüllt. Beispielsweise sowas wie Kompetenz erleben. Ne? TrainerInnen können sehr gut beeinflussen, wie viele Erfolgserlebnisse die Sportlerinnen und Sportler im Training haben. Ne? Je nachdem, wie ich eine Trainingsform wähle, wie schwer oder leicht ich die wähle, hat man mehr oder weniger Erfolgserlebnisse. So, das bedeutet, ich kann, wenn ich das so steuere, natürlich nicht viel zu leicht, nicht, dass jeder Schuss drin ist, weil die Übung viel zu leicht ist, weil dann ist es auch keine Herausforderung mehr und dann freut man sich auch nicht mehr drüber, aber eine gute Schwierigkeit zu wählen, wo aber auch Erfolgserlebnisse erzielt werden können, das ist total wichtig. Dann sowas wie soziale Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit, also ein Team vorm Teambuilding anbieten, schauen, okay, dass das irgendwie innerhalb des Teams gut funktioniert, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt, da ein Auge drauf haben, Konflikte mit lösen oder zumindest so eine Mediation anbieten bei größeren Konflikten im Team, sich dem annehmen und nicht sagen, es ist mir egal, es ist halt, die sind unter sich, die müssen das selber alleine lösen. Sicherlich auch manchmal, ne, hat auch wieder was mit Kompetenz zu tun, auch mit Autonomie, ne, auch mal die Verantwortung zu übergeben, abzugeben, ist das auch wichtig. Aber wenn man merkt, okay, da ist ein Thema, das ist seit mehreren Tagen oder Wochen präsent, sich dem auch anzunehmen und diese Zusammengehörigkeit eben zu sichern. Das dritte wichtige Grundbedürfnis in diesem Kontext ist eben dieses Autonomiestreben, ne, also auch die Möglichkeit zu haben, selber mitbestimmen zu können, selber auch sagen zu können, okay, ich fühle mich heute vielleicht, wenn ich aus einer Verletzung komme, ich fühle mich beispielsweise heute bereit, so und so viel mitzumachen im Training, aber das und das würde ich noch weglassen, weil damit fühle ich mich einfach noch nicht wohl. Also solche Sachen mitbestimmen zu können. Oder auch in Trainingsformen mal die Wahl zu lassen, okay, wollt ihr heute oder wollt ihr jetzt lieber das und das machen oder wollt ihr lieber eine Torschussform machen? Das kann man natürlich in einem gewissen Bereich. Natürlich sind die TrainerInnen dafür verantwortlich, das Training gut zu steuern und zu strukturieren. Aber in einzelnen Aspekten ist es sicherlich möglich, auch das Team mit einzubeziehen und zu schauen, okay, was möchte denn das Team und wie können wir diese Autonomie vielleicht auch ein bisschen fördern. Und wenn psychologische Grundbedürfnisse, also Kompetenz, Autonomie und Zusammengehörigkeit erfüllt sind, dann führt das schon mal dazu, dass man sich wohlfühlt, dass das Wohlbefinden gesteigert wird, was dann natürlich zur psychischen Gesundheit beiträgt. Und das sind Aspekte, wo TrainerInnen beispielsweise sehr gut ansetzen können und ganz viel Einfluss drauf.
Geil, mega, mega spannend und auch viele Punkte. Ich glaube, eine grundsätzlich ganze Anweisung, was alle Trainer und Trainerinnen für sich umsetzen können. Das, was ich herausgehört habe, um es mal noch zusammenzufassen, diesen Satz, den du gesagt hast, ne, wenn man den Spieler, die Spielerin nicht nur als Sportler sieht, sondern auch als Mensch dahinter, dann zahlt es schon auf ganz, ganz viele Tipps, sage ich mal, die du da noch gegeben hast, ein, ne? Wenn man dieses Verständnis schon mal mit reinbringt, ja, dass dann auch die Kommunikation anders aussieht, dass dann vielleicht auch im Trainingsform vielleicht auch anders gewählt werden. Ja, mega, mega. Bin gespannt, was du sagst bei den Eltern. Wie siehst du das? Worauf können ja Fußballeltern achten bei ihren Kindern?
Das ist tatsächlich echt schwierig, weil jedes Kind natürlich auch anders ist. Manche Kinder sind total eng mit ihren Eltern und sind da gut im Kontakt. Bei manchen Kindern oder Jugendlichen ist es schwieriger, die haben halt irgendwie keinen Bock mehr. Das ist auch ganz normal im Jugendalter, dass diese Ablösung sozusagen vom Elternhaus stattfindet. Auch hier wieder dieses Autonomiestreben, ich will das jetzt alleine können, ich will selbstständig sein. Das ist sehr schwierig und ich denke, zentral wichtig ist es eben, das Kind so zu unterstützen, wie es das möchte und eben nicht so diesen Helikopter-Style zu viel abnehmen, zu viel ja kontrollieren, vielleicht auch bemuttern auf gut Deutsch, sondern eben auch eigene Erfahrungen machen lassen. Wir wissen beispielsweise, dass so überbeschützende Eltern, die so sehr ängstlich sind und ihre Kinder vor allen möglichen Gefahren und Herausforderungen beschützen wollen, dass das dazu führt, dass die Kinder selber eher Ängste entwickeln und sehr, sehr vorsichtig sind und sich Herausforderungen nicht so gut zutrauen, nicht so ein ja hohes Selbstwertgefühl auch vielleicht haben, weil sie eben weniger Erfolgserlebnisse haben, weil sie sich seltener Dinge zutrauen, das vermeiden und gleichzeitig aber trotzdem total unterstützend sein. Und das ist wirklich ein super schwieriger und schmaler Grat. Und da dann auch eben keinen Druck auszuüben gleichzeitig. Zwar unterstützen und zum Training fahren oder Wege mitgehen oder ne, was auch immer, aber gleichzeitig nichts zurückzufordern vielleicht auch, weil ich kenne das von mir. Ich finde, ich kann immer sehr gut, glaube ich, wenn ich so eine Frage bekomme, von meinen Eltern sprechen, weil ich finde, dass meine Eltern das ziemlich perfekt gelöst haben in meiner Karriere und ich da sehr dankbar für bin. Ich weiß einfach, dass egal, wie ich gespielt habe, wie ich drauf war, wie es mir gerade ging, dass sie mich unterstützt haben und dass sie mich geliebt haben und nicht, weil ich es schlechter gespielt habe, ich dann irgendwie ja weniger wert war oder sie mich weniger geliebt haben, sondern ne, auch das wieder so erfolgs- und leistungsunabhängig. Auch das ist genau das Gleiche wie bei den Trainern. Und gleichzeitig ist es trotzdem immer so, egal wie gut das Eltern machen, dass man als Sportler oder als Sportlerin häufig so einen Druck empfindet. Also ich habe auch immer gedacht, oh, ich will meine Eltern nicht enttäuschen, ich will gut für die spielen, die kommen jetzt hier extra, weiß ich nicht, nach Schottland zu meinem Länderspiel geflogen oder die kommen extra quer durch Deutschland gefahren, weil sie beim Länderpokal dabei sein wollen und mir dazugucken. Und natürlich ist das Druck, ganz klar. Und auch jeder geht dann damit anders um, aber also einfach so für das Verständnis ist es ganz schwierig, alles richtig zu machen. Aber letztendlich wusste ich das zumindest immer sehr zu schätzen, dass sie das auf sich nehmen. Und ich wusste einfach immer, sie erwarten nichts zurück von mir. Sie erwarten nicht, dass ich ihnen das irgendwann in irgendeiner Art und Weise zurückgebe, zurückzahle, dass ich, also natürlich war ich dankbar dafür und bin ich nach wie vor dankbar dafür, dass sie das alle so mitgemacht haben. Aber selbst wenn ich wahrscheinlich nicht einmal in meinem Leben Danke gesagt hätte, hätten sie es trotzdem einfach gemacht, weil sie ja, das toll finden und mich unterstützen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Paradebeispiel dafür, wie Eltern sich verhalten können. Da sein, wenn es gebraucht wird, aber eben auch Freiraum lassen, Entscheidungen treffen lassen, nicht für andere entscheiden, sondern gemeinsam entscheiden, unterstützen bei der Entscheidung, wie es vielleicht weitergeht, auf welche Schule, welcher Verein, begleiten, aber eben nicht selber den Weg vorgeben. Das ist, glaube ich, so das, was Eltern so ein bisschen rausbekommen müssen. Und auch selber, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess für Eltern, so diese Ablösung von den Kindern dann irgendwann im Jugendalter, das auch einfach auszuhalten und nicht zum Thema zwischen Kind und Eltern zu machen, sondern für sich zu erkennen, okay, das ist gerade mein Thema, mir fällt es gerade schwer, dass mein Kind sich ablöst, das hat aber nichts mit mir zu tun an sich, ne? Also mein Kind löst sich nicht von mir ab, weil es nicht mehr mag, sondern weil das eben ein ganz normaler Prozess im Jugendalter ist. Beispielsweise bin ich meiner Mama auch oder meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar. Die haben mich nie spüren lassen, dass es eine verdammt schwere Zeit war, dass ich mit 12 Jahren ausgezogen bin. Wenn ich jetzt rückblickend schaue, mit 12 Jahren auszuziehen, ins Internat zu gehen, das ist einfach verdammt früh. Und ich glaube, dass es als Eltern richtig hart ist und ganz, ganz schwer zu ertragen ist, wenn das Kind plötzlich nicht mehr zu Hause wohnt und dann irgendwie eine Stunde oder zwei weg im Internat ist und dann abends trotzdem schreibt, ja, ich habe Heimweh und ich will eigentlich lieber nach Hause. Das ist ja auch ganz normal in dem Alter. Und das als Eltern auszuhalten und gleichzeitig nicht dem Kind zu zeigen, hey, mir geht's gerade scheiße mit dieser Situation, das ist ganz, ganz viel wert. Hätte ich, glaube ich, damals das Gefühl gehabt, ich tue meinen Eltern weh damit oder ich verletze sie oder ich mache etwas, was ihnen nicht gefällt, wäre ich wahrscheinlich sofort wieder zurückgegangen. Aber ich habe davon nichts mitbekommen. Die haben das total von mir abgeschirmt, wie es ihnen damit geht. Und deswegen konnte ich mich total frei und gut entwickeln. Und das ist total viel wert.
Mega, freut mich sehr für dich, dass du da die perfekte Elternbegleitung erlebt hast und dementsprechend auch so positiv davon sprechen kannst und quasi weißt, was das dann auch für eine Auswirkung hat, wenn die Elternteile das sehr gut hinbekommen, diese Mischung zu schaffen zwischen Dasein, wenn es gebraucht wird, aber trotzdem auch Freiraum lassen. Ein Aspekt davon ist ja auch, einige Eltern fallen ja dann auch mal in die Trainerrolle rein, also raus aus der Elternrolle. So, das ist, glaube ich, auch noch so ein Faktor, ja, wo man zusätzlich darauf achten kann, einfach, also es ist natürlich dann wieder einfacher gesagt als getan, aber einfach die Elternrolle zu halten.
Ja, absolut.
So, da drin zu bleiben. Also quasi Liebe zu geben, auch wenn mal gut gespielt wurde oder mal nicht so gut gespielt wurde. Das ist die Elternrolle, ganz simpel. Und ja, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, mit dieser Mischung letztendlich diese reinzugeben.
Und es ist wirklich nicht leicht. Also ich will auch so ein bisschen den Druck bei den Eltern rausnehmen, glaube ich, weil es ist wirklich nicht leicht. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, wenn man sich unsicher ist, das Kind einfach zu fragen. Einfach zu sagen, hey, was brauchst du gerade von mir? Wie kann ich dich unterstützen? Soll ich dich unterstützen? Oder soll ich dich irgendwie erstmal dein Ding machen lassen? Ist auch voll okay, ne? Also ich bin immer sehr ein Freund davon, einfach transparent zu kommunizieren und es entstehen viel mehr Konflikte und Probleme dadurch, wenn man eben nicht darüber spricht. Aber man darf auch als Eltern unsicher sein. Das ist total normal und selbstverständlich. Und man darf das dann auch mit dem Kind irgendwie besprechen und sagen, hey, ich weiß gerade nicht so richtig, wie ich mit dir umgehen soll. Ich finde es gerade so ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, was du brauchst und was du möchtest. Kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen dabei? Dann fühlt sich das Kind gesehen und wertgeschätzt und man merkt, okay, meine Eltern interessieren sich für mich, wollen aber gleichzeitig das Richtige tun, ohne jetzt irgendwie einfach Druck auszuüben. Ich denke, das ist immer ein guter Weg, wenn man nicht so richtig weiß, wie man es machen soll.
Mir hat auch mal dieser Gedanke geholfen, zu checken, dass für die Eltern ist das ja auch immer etwas Neues. Also die meisten Eltern glauben, sie müssen das perfekt machen, weil sie sind jetzt Eltern und Erwachsenen und hier und da. Aber letztendlich ist es ja eine neue Erfahrung. Also so gut wie jedes Elternteil geht das erste Mal auch diesen Weg des Leistungssports, so mit dem Kind und so. Ja, super, super wertvoll. Danke dir dafür für die Einblicke. Jetzt lass gern zum Abschluss noch die auf die Spieler und Spielerinnen gehen. Du hast vorhin schon gesagt, was mich natürlich persönlich auch sehr freut, dass grundsätzlich die mentale Stärke ganz klar präventiv ja top wirkt oder beziehungsweise wenn jemand mental gut aufgebaut ist, aufgestellt ist, die mentale Stärke da ist, trainiert wurde, auf einem guten Level ist, dass sozusagen das auch schon die beste oder eine der besten Präventionen ist für eben die mentale Gesundheit auch. Was würdest du generell den Spielern und Spielerinnen mitgeben, worauf sie achten können?
Zunächst mal, so wie wir es am Anfang besprochen haben, auf sich selbst, ne? Also zu merken, sich zu reflektieren, wie geht's mir gerade? Was brauche ich gerade? Ganz viele Jugendliche sind total überrascht, wenn ich ihnen sage, hey, das, was du beschreibst, Das würden wir vielleicht in der Psychologie als eine depressive Symptome einordnen. Oder wenn ich dann Diagnostik gemacht habe, dann zurückmelde, hey, du leidest gerade unter einer depressiven Episode oder unter einer Depression. Und ganz oft ist es so, dass die sagen, hey, ich habe gedacht, so geht's allen, das ist doch ganz normal. Und ich wusste gar nicht, dass das anders sein kann. Ich dachte, so muss das halt sein. Weil das teilweise gar nicht so richtig wahrgenommen wird, dass es einem gerade schlecht geht. Klar, man denkt, okay, man ist halt traurig, aber bestimmt sind alle traurig. Oder man denkt, es schlaf halt schlecht, aber bestimmt schlafen alle schlecht. Also vielleicht ist es im Leistungssport einfach so. Und das aber mal zu hinterfragen und sich zu fragen, okay, geht's mir gerade wirklich gut, das ist schon mal ganz wichtig. Und dann sind Dinge wichtig oder immer gut und hilfreich, die positive Gefühle auslösen, also positive Aktivitäten. Zu wissen, was tut mir gut, was brauche ich. Also hilft es mir zum Beispiel, mit Freunden zu sprechen? Hilft es mir, wenn mich mal einfach jemand in den Arm nimmt, wenn ich einen harten Tag hatte? Hilft es mir, eine Runde spazieren zu gehen, draußen in der Natur zu sein? Male ich gerne oder bastle ich gerne oder spiele ich gerne ein Instrument? Was ist das, was sozusagen neben dem Sport mir irgendwie noch Kraft und Halt gibt? Was kann ich noch gut? Was führt dazu, dass ich mich wohlfühle? Und das ganz aktiv in den Alltag einzubauen. Ne? Nicht alles drumherum, um den Fußball zu vergessen, sondern ganz aktiv auch zu schauen, okay, welche Interessen habe ich noch? Das führt nämlich auch dazu, dass die Identität breiter aufgestellt ist, dass man eine breitere Identitätsentwicklung hat, was einem dann letztendlich hilft, wenn man sich verletzt oder wenn man aus dem Leistungssport rausfliegt, weil man dann einfach noch andere Aspekte hat, auf die man zurückgreifen kann und nicht die komplette Identität durch den Fußball halt flöten geht. Insofern ist so eine breite Identitätsentwicklung und ein breites Interessenfeld total hilfreich für die psychische Gesundheit. Ich denke, das ist so das Zentrale. Und dann eben, wenn man merkt, mir geht's nicht gut, dann wirklich auch einfach den Mut haben, sich zu melden und zu sagen, hey, ich will einfach mal drüber sprechen. Und viele kommen auch zu mir mit einer sehr schweren Symptomatik und sagen, naja, ich wusste ganz lange nicht, ich habe mich so lange nicht gemeldet, weil ich konnte mich nicht so richtig dazu überwinden und ich dachte, so schlimm ist das gar nicht, was ich habe. Also vielleicht gibt es ja welche, denen geht's viel schlechter als mir und dann habe ich mich nicht getraut, weil ich dachte, das ist zu wenig für eine psychologische Beratung. Man kann nicht zu wenig belastet sein für eine psychologische Beratung. Das geht nicht. Im besten Fall ist es so, man geht hin, spricht darüber, was einen gerade beschäftigt und das Fachpersonal sagt dann, okay, ich kann das verstehen, dass dich das gerade irgendwie beschäftigt. Gleichzeitig sehe ich bei dir jetzt sozusagen kein Anzeichen dafür, dass du psychisch krank bist. Und wenn du möchtest, dann können wir irgendwie eine andere Lösung finden. Oder was wünschst du dir? Was möchtest du? Wie können wir dich unterstützen? Aber das ist doch der beste Fall, hinzugehen und gesagt zu bekommen, du bist gesund. Das ist doch super. Man muss es nicht rauszögern, bis man denkt, es geht gar nicht mehr, weil man vielleicht Angst hat, dann als schwach wahrgenommen zu werden. Das ist was, wovor ganz viele Angst haben. Aber eigentlich ist es eine absolute Stärke, sich eben zu melden und zu zeigen und zu sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut und ich möchte mal darüber sprechen und ich möchte Unterstützung annehmen. Das ist absolute Stärke und es hat nichts mit Schwäche zu tun und sich das zu trauen und das zu machen, das ist das, was ganz, ganz zentral und wichtig ist. Und je früher man sich meldet, desto besser ist es. Denn je tiefer man sinkt und je weiter man sich in dieses Loch einbuddelt, desto länger dauert es dann halt auch, bis man wieder da rausgeklettert ist. Und wenn ich ganz, ganz früh schon merke, hey, mir geht's gerade nicht so gut und ich will mal darüber sprechen, dann kann man da viel besser schon unterstützen und dann geht's einem auch viel schneller wieder gut.
Absolut. Ich habe gerade irgendwie das Bild im Kopf bei dem Loch mit dem Runterklettern, kann man auch einfach ein Trampolin einbauen, dann kann man vielleicht dann früher schon rausspringen, ja, letztendlich so. Das ist wahrscheinlich das Trampolin ist genau das dann bildlich gesprochen, was du davor gesagt hast, ne? Sich schon selbst um sich kümmern, auch sich Zeit nehmen und vor allen Dingen auch den Mut haben oder beziehungsweise auch anzuerkennen, dass es eine Stärke ist, schon darüber zu sprechen, seine Gefühle, Befindlichkeiten kundzutun, Vertrauenspersonen zu sprechen. Großartig. Du hast extrem viele spannende und sehr, sehr, sehr wichtige Punkte reingebracht. Danke dir da schon mal für den Input. Gibt's von deiner Seite aus zum Abschluss noch etwas, wo du den Eindruck hast, das hast du noch nicht gesagt, das empfindest du aber auch noch als wichtig, was du den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
Ja, ich glaube, was ich wichtig finde, weil ich das kenne und bei vielen auch erlebe, mit denen ich jetzt hier zusammenarbeite in der Beratung, ist so dieser Punkt, wirklich ehrlich zu sich zu sein, macht mir das Ganze Spaß, was ich da mache. Ne? Wofür mache ich das? Weil ich finde, auch wenn es Leistungssport ist, sollte es Spaß machen. Erstens bist du viel weniger erfolgreich und viel weniger gut in deinem Sport, wenn du keinen Bock drauf hast und wenn es dir nicht Spaß macht. Und ich glaube, man ist ganz oft in so einem Strudel gefangen von, okay, ich habe mich einmal mit 10, 12, 14 Jahren dafür entschieden, Leistungssport zu machen. Und ab da ist es ein automatischer Prozess, dass man immer wieder eine Jugend hochgeht. Und man hinterfragt das irgendwann gar nicht mehr. Will ich das gerade? Habe ich überhaupt noch Bock da drauf? Oder belastet es mich eigentlich die ganze Zeit nur? Und will ich das eigentlich gar nicht mehr? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch einzugestehen und zu sagen, okay, es ist ein ganz normaler Prozess im Jugendalter, dass man vielleicht an den Punkt kommt zu sagen, okay, es gibt andere Themen außerhalb von meinem Sport, die interessieren mich gerade plötzlich mehr und da habe ich irgendwie mehr Lust jetzt drauf und das ich will nicht mehr jeden Tag zum Training gehen müssen und ich will diesen ganzen Stress nicht mehr haben müssen und natürlich sollte das jetzt nicht nur irgendwie mal 2 Tage so sein und dann hört man sofort auf mit seinem Sport, das muss man schon so ein bisschen beobachten bei sich, um nicht dann am Ende das vielleicht zu bereuen, dass man zu früh aufgehört hat mit dem Sport. Es sollte schon eine gute Überlegung sein natürlich, aber ich finde es durchaus legitim zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar viel investiert und es ist auch total schade, aber dann lasse ich es jetzt halt. Und es geht im Leben darum, glücklich zu sein und Spaß zu haben. Und wenn ich das nicht mehr bin durch meinen Sport, okay, dann halt nicht. Und gleichzeitig, und das hatte ich eingangs schon mal gesagt, wenn ich über dieses Thema mentale Gesundheit im Leistungssport spreche, ist das immer sehr negativ angehaucht. Also es geht immer sehr viel um psychische Erkrankungen dann und um die Belastungen und wie schwer das alles ist und wie schlimm das alles ist. So ist Leistungssport auch nicht ausschließlich. Also es gibt ganz viele tolle, positive Aspekte vom Leistungssport. Leistungssport bringt so viele Menschen zusammen. Man kann so viele tolle Erlebnisse erleben, Erfolge feiern, Dinge erleben, die werde ich mich immer mein ganzes Leben lang erinnern. Da kann man stolz drauf sein. Man gewinnt ganz viel Selbstbewusstsein und Selbstwert dazu. Man wird sehr, sehr früh selbstständig. Man kann sehr gut sein Leben selber strukturieren und in die Hand nehmen. Also es gibt ganz viele positive Aspekte, die auch im weiteren Leben helfen, sowas wie auch Durchhaltevermögen, Ausdauer, mit stressigen Situationen umgehen können, unter Druck performen können. Das braucht man ja nicht nur im Sport, das braucht man ja auch in der Arbeitswelt, in jedem Bereich braucht man das irgendwo. Und das sind Dinge, die lernt man sehr schnell und sehr früh im Leistungssport. Und insofern will ich das überhaupt nicht so verteufeln und ich sehe den Leistungssport auch als ganz, ganz große Ressource und als etwas, was ganz viel schaffen und geben kann. Und genau, das ist mir, glaube ich, jetzt wichtig, so zum Abschluss nochmal zu sagen, dass ich den Leistungssport überhaupt nicht verteufle und ich würde es jedes Mal wieder so machen. Ich bin total gut durchgekommen und ich hatte ein sehr unterstützendes Umfeld und das hat mir total gut geholfen, mit diesen vielen Belastungen umzugehen. Und wenn man das hat, dann ist es irgendwie das Schönste, was man machen kann auf der Welt.
Ja, ganz großartig. Großartiger Abschluss auch letztendlich eben mit Freude da durchzugehen, genauso wie du ihr auf euren Körper achtet, eben auch auf euer Wohlbefinden, auf die mentalen Faktoren achten. Würdest du das so zusammenfassen?
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Sehr geil. Danke dir recht herzlich, Johanna, für dein am Start sein, für deine Expertise.
Danke für die Einladung.
Und für all die Tipps, die du hier reingepackt hast, wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll für jeden, der hier gerade zugehört hat. Für alle, die jetzt noch mehr von dir hören wollen, sehen wollen, je nachdem, wir haben ja im Vorgespräch auch schon gesprochen, was da vielleicht auch noch kommen kann. Wo kann man dich finden?
Also aktuell, ich habe eine LinkedIn-Seite, da kann man mich vielleicht finden. Ansonsten, ja, vor allem über die Uni Leipzig, kann beispielsweise einfach mein Projekt, die Initiative LiveNet eingeben, also LiveNet Uni Leipzig, dann findet man das eigentlich direkt bei Google. Genau, da findet man dann sozusagen auch mein Personenprofil der Uni und kann mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich anrufen, das ist auf jeden Fall jederzeit möglich. Und tatsächlich, genau, plane ich gerade mit einem Kollegen aus der Sportpsychologie, planen wir schon seit längerem einen eigenen Podcast, eben genau zu dem Thema mentale Gesundheit im Leistungssport. Das ist noch sehr in den Startlöchern und ich kann überhaupt nicht sagen, ob und wann das überhaupt mal losgeht. Aber falls es losgeht, dann gebe ich dir auf jeden Fall Bescheid, sodass das dann hier auch ja in den Shownotes unten verlinkt wird. Ja, unsere Idee wäre auch, viel mit Fallbeispielen zu arbeiten, sodass man wirklich einen praktischen Einblick auch in unsere Arbeit bekommt und in die Themen, die Jugendliche eben so beschäftigen und wie man damit vielleicht umgehen kann. Insofern glaube ich, dass das durchaus was sehr Interessantes und Spannendes sein könnte. Wir müssen nur irgendwie so ein bisschen uns organisieren und die Zeit dafür finden, glaube ich.
Voll. Ich werde es, wie du schon gesagt hast, dann hier unten in die Shownotes packen, auch nachträglich dann, wenn der Podcast steht. Und ich glaube, jeder, der gerade zugehört hat, konnte sich schon einen Eindruck gewinnen und hat dann auch schon eine Idee, wie der Podcast ungefähr aussehen kann und kann dann für sich abschätzen. Ich glaube, du hast die beste Werbung jetzt schon gemacht durch die ganzen Inputs, die du hier reingegeben hast. Und yes, danke euch auch recht herzlich fürs Zuhören bis hierher. Ich kann euch nur mit ans Herz legen, wenn war jetzt auch viel Input, ihr nochmal Dinge nachhören wollt, könnt ihr das gerne tun und vor allen Dingen das Wichtigste nicht nur hören, sondern auch nutzen und anwenden. So, und dann wird es auch einen Unterschied machen können für euch, für euer Leben und für eure Karriere. Wie gesagt, danke dir nochmal, Johanna, fürs am Start sein. Ja,
vielen Dank.
Und an euch alle, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.
Tschüss.